Dann kommen wir jetzt heute zu dem, was ich heute anschauen möchte, wo ein Stück der harte Kontrast, im guten Sinn für mich, harte Kontrast zum Herr bringt nachher. Das heisst dann im Jakobus 1, 15, 16 und folgende danach: Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber den Tod, wenn sie vollendet ist. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Dann das Gegenteil: Alle gute und vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seien, seiner Geschöpfe seien. Ich werde heute eigentlich fast ausschließlich über den Vers 17 ein paar Gedanken sagen, die mir irgendwo wichtig geworden sind in dem Ganzen innen. Über den Herrn. Weil das ist auch einer der ausgeprägtesten Versen, die er hervorhebt, wie gut der Herr ist. Und irgendwie habe ich das mit allen guten Gaben und so weiter als alles Gute. Und ich dachte, okay, das ist für mich ein guter Ansatz, Gottes Güte mal ein bisschen anzuschauen. Und ich möchte heute ein paar Sachen zum Thema Gottes Güte weitergeben. Wie gut der Herr wirklich ist. Und ich habe da jetzt nicht speziell Verse gesucht, die irgendwie hast du etwas aufgeschrieben? Irgendwo seine Wundertaten hervorheben, weil deren gäbe es 100'000. Sondern ich habe mich ganz einfach auf die Verse begrenzt, wo der Begriff so drinnen vorkommt im Zusammenhang mit dem Herrn. Gut oder Güte. Oder gut zu tun. Und schon dort gibt es ganze Haufen. Und ich werde einfach ein paar Verse anschauen dazu, wie der Herr ist. Und der Herr ist gut. Und das Interessante ist, es gibt nicht viel anderes, so gut ist. Es ist noch spannend, Jesus ist gefragt worden, vom reichen Jüngling oder von anderen, guter Meister, was soll ich tun? Oder? Und Jesus antwortet dort auf eine relativ krasse Art und Weise. Er antwortet folgendermaßen und sagt, im Vers 19 vom Kapitel 18 Lukas heißt es nachher: Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Das ist eine Aussage, die mir schon lange vor Augen ist. Und mir schon lange bewusst ist, dass in dem Sinn gut etwas ist, wo ausschließlich für den Herrn stimmt. Und ich habe mir natürlich nachher einfach Gedanken gemacht zum Thema Gut und die Taten vom Herrn, die gut sind. Und ich bin sehr, sehr schnell ganz, ganz Anfang von der Bibel gekommen. Dort heisst es natürlich im ersten Kapitel schon: Gott schaut dir alles an, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Oder? Das heisst, was der Herr tut, ist sehr gut. Und das ist nur wegen dem sehr gut, weil er gut ist. Und Jesus braucht das Gleiche so häufig und sagt, wie kann ein schlechter Baum gute Früchte bringen? Darum sage ich, gut ist die Grundlage, für das etwas Gutes daraus rauskommt. Du kannst nicht aus etwas Schlechtem etwas Gutes machen. Und ich merke, das entwickelt sich so. Ich fahre jetzt ganz anders, als ich da plane, aber das ist völlig egal. Der Paulus beschreibt das im Römer. Der Heide gegenüber auf eine spannende Art und Weise und braucht das dort, das Bild von dem eingepfropften Ölbaumzweig. Und er sagt, hey, die sind eigentlich ein wilder Ölbaum, aber die sind in die guten Stamm eingepfropft, oder? Und das sagt er nachher auch im Vers 22 von Kapitel 11, darum sie die Güte und den Ernst Gottes, den Ernst gegenüber ihnen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene aber, sofern sie im Unglauben bleiben, werden eingepfropft, wenn nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum der Natur wild war, von Natur wild war, abgehauen, wieder die Natur in den alten Ölbaum gepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Und dort ist spannend die Formulierung, siehst Güte und siehst Ernsthaftigkeit vom Herrn in dem Ganzen innen. In dem Bild, wo er sagt, hey, die sind jetzt in einen guten Baum eingepflanzt worden. Und ein anderer Ort ist gut formuliert, hey, aus mir raus kann ich nichts tun. Oder? Ich habe vorhin schon gesagt, Gott wirkt das Gute. Und es hat ein paar Verse, und ich werde echt ein paar Verse mal lesen, um das noch ein bisschen zu umschreiben in dem Sinn. Und das Spannende ist, David hat das wirklich erkannt. Er schreibt in den Psalmen sehr, sehr viel über Gottes Güte. Es hat ganz einen Haufen Verse aus dem Psalm, wo der Begrifflichkeit gerade im Zusammenhang mit dem Herrn zusammen wirklich vorkommt. Und ich werde euch ein paar lesen. Und ich werde dann irgendwie so einen krassen Sprung machen zu etwas, wo ich denke, wo für mich in der letzten Zeit wichtig wird, wo ich denke, ja, ist entscheidend. Psalm 25, Vers 8 heißt: Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er den Sünder den Weg. Psalm 86, Vers 5 steht: Denn du, Herr, bist gut und gnädig und von großer Güte allen, die dich anrufen. Auch wieder einfach: Gott ist gut. Gott ist gütig, oder? Im Nahum 1, Vers 7. Steht folgende Aussage: Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die auf ihn trauen. Und das ist natürlich auffallend, es ist so sehr häufig vorkommt. Die Güte vom Herrn hängt davon ab, ob man es auf ihn verlässt oder nicht. Und dann haben wir das einfach mal Gedanken, wenn ihr den im Hinterkopf parkiert, dann kommt dann auch noch einmal im Zusammenhang mit etwas anderem, wo ich denke, was wichtig ist von dem her. Oder? Ein anderer Vers. Solche Verse, wo nicht nur sein Wesen, sondern auch seine Taten beschrieben, Psalm 57, Vers 3, ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Oder? Im gleichen Psalm, im vorherigen Psalm 25, Vers 10 und 9, ist so ein Vers, wo wieder das Ganze beschreibt, und dann er sagt, die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Offensichtlich hat es relativ viel damit zu tun, ob wir uns entsprechend auf seine Seite stellen, um die Güte wirklich zu erfahren. Oder? Psalm 33, Vers 5 heisst es, er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist voll der Güte des Herrn. Und als Naturwissenschaftler habe ich natürlich eine spezielle Perspektive zur Erde, zu allem, wo wächst, weil Chemie ist jetzt halt schlicht und etwas, wo extrem weit verbreitet ist in dieser Natur. Und da wir kleine Moleküle versuchen herzustellen, und wir uns zum Teil wahnsinnig schwer tun mit diesen kleinen Molekülen in der Natur sehen, in dieser perfekten Art und Weise, wie die grossen Moleküle funktionieren, habe ich ein enges Gefühl, hätte mir die ideale Grundlage festgestellt, dass der Herr wirklich unglaublich gut ist. Er ist spektakulär gut. Oder? Wir haben ein Molekül, das wir für einen Kunden entwickeln, das extrem gut ist gegen Krebs. Die Herstellung von diesem Molekül braucht 83 synthetische Stufen. Das ist etwas vom Gröbsten, was es überhaupt gibt. Das ist völlig krank. Die normalen Moleküle sind um die 10 Stufen maximal. Oder? Der Prozess ist so abartig kompliziert. Aber was rauskommt, ist ein Molekül, das im Mikrogrammbereich eingesetzt wird, für das es wirkt. Oder? Von dem her unglaublich. Das ist ein Naturmolekül, das ist ein Naturstoff, den man Natur gefunden hat. Und du kannst ihn einfach nicht in dieser Menge isolieren mit einer Bruchstelle. Das musst du irgendwie künstlich machen. Und genau so ist es mit der Güte vom Herr in dieser Welt. Der Punkt ist, wir lesen meistens nicht, weil wir kein Konzept haben im Ganzen. Oder? Nur das ein kleiner Exkurs zur Güte vom Herr in dieser Welt. Oder? Etwas anderes, interessant, der Vers kennt ihr sicher auch, aber ich bin nicht sicher, ob mir bewusst ist, der Begriff gut. Dort, wo drinnen kommt, Psalm 23, Vers 6, Gutes und Barmherzigkeit werden wir vor dem Leben. Und dort die Aussage vom Herr, ich werde euch Gutes sehen. Psalm 63, Vers 4 ist auch so etwas interessant. Dort kommt auch wieder die Thematik vor, das heisst, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Oder? Das ist wieder der David, der erkannt hat. Die Güte vom Herr ist einfach weit über dem, was wir verstehen. Und mir ist es so wichtig, dass wir einfach ins Bewusstsein, dass der Herr gut ist. Und nur er. Und der Herr in seiner Güte hat einen Haufen Ideen für uns. Das haben wir eigentlich nicht wirklich gecheckt, dass es so ist, dass es wirklich eigentlich gut wäre für uns. Wir haben noch zwei Vers lesen aus dem Jesaja. Jesaja 63,7 heisst folgendes. Auch wieder über das. Ich will der Gnade des Herrn gedenken und der Ruhmesstadt des Herrn in allem, was uns der Herr getan hat, und der großen Güte an dem Haus Israel, die er ihnen erwiesen hat, nach seiner Barmherzigkeit und großen Gnade. Der Vers ist für mich so ein ganz, ganz spannender Vers, wo eigentlich die Sachen, die der Herr so auszeichnet, uns gegenüber enorm hervorheben. Gnade kommt zweimal vor. Und Gnade, Barmherzigkeit und Güte, oder? Wo er uns erwiesen hat. Weil ich denke, das ist etwas, wo ich merke, wo wichtig ist für unser Bewusstsein, und es ist nicht da. Wir sind es nicht bewusst, wie gut der Herr ist. Sorry, das ist vielleicht gemein, aber der Herr ist viel, viel besser, als wir denken. Gerade spezielle Situationen, wo es nicht so gut geht, verlieren wir das komplett aus den Augen. Wir denken, nee, ist überhaupt nicht gut. Dann tut er überhaupt nicht zu mir. Ich sage das aus persönlichen Erfahrungen. Und ich muss sagen, es stimmt überhaupt nicht. Wir sehen nur einen kleinen Tropfen, der nicht gut ist, und schon ist die ganze Welt kaputt. Oder? Zumindest sagt man, ja, wir sind auf dem Niveau von 98, so ist ja so 100. Oder? Und dann ist es in diesem Stil. Gut, vielleicht nicht ganz so extrem, aber es geht sicher in die Richtung. Oder? Ja, der Herr ist wirklich gut zu uns. Und was mir einfach in dem Ganzen auffallen ist, noch ein Vers. Eine Person hier drin wird die garantiert kennen, das ist das Jahreslos von jemandem. Jeremia 31,3 heisst es, der Herr ist mir erschienen von Ferne, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und ich möchte noch einen Vers anfügen, der nicht dazugehört, wo mir wichtig ist, dem Ganzen in Römer 2,4 heisst es, den lesen, finde ich wieder spannend, weil wirklich der Paulus schon gecheckt hat, dass wir Menschen das nicht richtig sehen, formuliert es relativ krass dort wieder ein, in seiner einzigartigen Art und Weise, bringt es schon sehr auf den Punkt, mir gefällt das eben, denen tut es ja fast ein bisschen weh. Oder? Ich hätte mal, ja, erst ein paar Lesen vom Kapitel 2 lesen dort, oder, darum, oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest, denn wo du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist, über die, die solches tun. Denkst du aber, oh Mensch, der du richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du im Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Was ist mir so wichtig? Das ist einer von den Versen, die mir immer in den Sinn kommt, im Zusammenhang, wie der Herr wirklich ist, im Zusammenhang, wie gut dass er wirklich ist. In seiner Güte, in seiner guten Art und Weise leitet er uns zur Buße. Und nicht mit der Peitsche. Das ist mir aber wichtig. Das ist ein völlig falsches Verständnis vom Herrn. Der Herr leitet uns zur Buße in Güte, dass wir anfangen umdenken und umkehren. Und nicht, Nein, die überhaupt nichts mit dem Herz zu tun. Darum ist mir irgendwie beim Lesen von den Jakobus-Versen so wichtig geworden, dass wir sich ein bisschen Gedanken machen zu dem Ganzen. Und jetzt kommen wir von uns zu einem ganz spannenden, interessanten Kontrast. Und der fängt sehr, sehr früh an. 1. Mose 3, Vers 5. Vielleicht noch besser. Fangen wir noch ein bisschen früher an. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, das Nüni verlockend anzusehen, gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und er hat gesagt, und das ist spannend für mich, er hat gesagt, esset nicht von diesem Baum. Esset nicht vom Baum von Erkenntnis von Gut und Böse. Und er hat gewusst, warum er das sagt. Er hat ganz genau gewusst, warum er das sagt. Oder? Und der Find hat genau diesen Baum gebraucht. Genau das Verständnis von Gut und Bös ist das, was schlussendlich dazu geführt hat, dass wir so ein abartiges Puff haben in dieser Welt. Und aus dem Grund, weil der Mensch nicht umgehen kann mit dem Verständnis von Gut und Bös. Der Mensch ist nicht feig. Er kann das nicht. Und jeder, der sich einbildet, bescheisst sich selber. Wir können nicht umgehen mit dem richtigen Verständnis von Gut und Böse. Das können wir nicht. Wir sind immer subjektiv. Nicht objektiv. Und jetzt möchte ich eine Aussage lesen, die der Herr selber gemacht hat. Gott hat das gesagt. 1. Mose 8, 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Punkt. Wir in unserem Herz, alle, die hier hocken, sind von Grund auf böse. Punkt. Habt ihr das Gefühl, dass wir als böse Menschen etwas vom Guten verstehen können? Nein, das ist genau das Problem. Wir haben uns entschieden, dass wir dem Bösen mehr glauben wollen als dem Guten. Darum haben wir auf den Teufel gehört und hören immer noch auf den Teufel. Und aus diesem Grund ist Gottes Güte auf dieser Erde so wahnsinnig schlecht sichtbar. Weil wir Menschen gesagt haben, wir glauben dem Bösen mehr als dem Guten. Und er hat genau gewusst, dass wir mit dem nicht umgehen können. Er hat es ganz genau gewusst. Der Mensch checkt nicht, was gut und böse ist. Darum sage ich, wir sind nicht von diesem Baum. Aber der Mensch in seiner, ich weiß auch nicht, unnachahmlich Arroganz hat gefunden, ich weiss es trotzdem. Ich kann doch sicher mit dem umgehen. Und mir selbst daraus entstanden ist. Wir können es nicht. Wir können nicht mit Gut und Böse umgehen. Und darum ist es so extrem entscheidend, wenn wir nur versuchen, ansatzweise etwas Gutes zu machen, dass wir extrem nach dem Herrn müssen, sonst können wir es gerade vergessen. Und darum sind die Verse von David auf andere so geschrieben, Gottes Güte ist das, was in meinem Leben sichtbar wird, wenn ich auf ihn hören will. Und nur dann. Oder? Und alles Gute auf dieser Welt kommt vom Herrn. Alles. Vom Teufel und von uns kommt nichts Gutes. Und ich merke, es ist so, so wichtig für uns, dass wir das richtig lernen verstehen. Weil wenn wir das nicht verstanden haben, wenn wir nicht merken, wo wir wirklich stehen, massen wir uns immer wieder Sachen an. Und der Punkt ist der, in dieser Anmassung innen schalten wir die Menschen um uns herum. Wir schalten die Menschen nur dann nicht, wenn wir aus Gottes Güte innen begegnen. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir den Menschen begegnen können, ohne dass wir sie wirklich schalten. Wir können neutral begegnen, okay, aber dann haben wir auch keinen Impact. Dann haben wir keinen Einfluss. Oder? Ah, das ist einfach irgendeiner, mit dem arbeite ich zusammen. Aber was, wir haben keine Interaktion, die schlussendlich unser Leben beeinflusst im Großen und Ganzen. Wenn wir wollen, Menschen wirklich positiv beeinflussen, wirklich positiv, brauchen wir Gottes Güte dazu, weil er die einzige gute Kraft und Macht auf dieser Welt ist. Alles andere ist nicht gut. Oder? Und wenn wir dort irgendwo so ein bisschen yin- und yang-mässig denken, ja, gut, jetzt ein bisschen böse, ein bisschen gutes, dann ist das Ganze völlig wischiwaschi. Und der Punkt ist der, unter dem Strich kommt nichts Gutes für einen her. Es ist alles verdreckert. Und das Spannende am Vers, den ich vorhin gelesen habe, heisst von Jugend auf. Was heisst von Jugend auf? Ein kleines Kind. Die zwei, die haben keine Ahnung von Gut und Böse. Die haben noch keine Erkenntnis von Gut und Böse. Und solange wir keine Erkenntnis von Gut und Böse haben, sind wir in einem guten Zustand. Das ist wichtig. In dieser Hinsicht. Die sind gerettet. Dann passiert nichts. Da bin ich überzeugt davon. Und spannend ist, Gott selber sagt, von Jugend auf, nicht von Geburt auf. Der Herr ist schon präzise, seine Aussage ist der wichtig. He? Der Punkt ist der, lasst mich nicht irritieren, von Jugend auf fängt früh an. Früher als ihr meint. Das ist nicht mit 12. Das ist viel, viel, viel früher. Aber das ist unschuldig dort. Absolut. Das ist wichtig. Aber nachher sind wir in einem Zustand und muss sagen, wir sind definitiv von uns aus nicht in dem Stand, etwas Gutes aus uns hervorzubringen. Und der Paulus in seiner Art sagt ein paar Verse später, nachdem er gesagt hat, dass Gottes Güte ist zur Buße leitet, folgendes. Römer 3, Vers 12. Das bringt schlussendlich einen Abschnitt auf einen Punkt, oder, wo er selber sagt, und das Alte Testament dazu auch noch zitiert, oder, und dort sagt er folgendes. Ab Vers 10, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner Gutes tut, auch nicht einer. Ihr rachen ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit, ihre Füße ein Blut zu vergießen, auf ihrem Weg ist lauter Schaden und Jammer, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfrucht bei ihnen, wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und aller Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch seine Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Vers 23. Oder? Allesamt. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Keiner. Das ist relativ absolut. Und die Aussage ist in meinen Augen komplett richtig. Unsere pseudoguten Taten haben ein egoistisches Motiv. Und somit ist der Mist geführt. Alle egoistisch motivierten Taten sind nicht gut. Es ist vielleicht eine krasse Message, aber ich merke, es ist für mich ist das so wichtig, oder? Dass ich mir bewusst bin, dass ich es einfach vergessen kann, schlicht und ergreifend. Und der gleiche Mann sagt dann folgendes. Und darum ist nicht nur einer, der etwas erzählt und das Gleiche sagt, oder? Von dem her, oder? Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Passt dazu, perfekt, hey, wenn man den Begriff wieder rein ist. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und dann ausführen und so weiter. Und sein Schluss zum Schluss ist, ich elender Mensch. Ausrufezeichen. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Paulus hat verstanden, dass aus ihm nichts Gutes kommt. Darum kann er sagen, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Wehe mir. Ich weiß ganz genau, das einzige Gute, das ich bringe, ist, wenn ich das Evangelium predige. Wenn ich die gute Nachricht bringe vom Herrn. Alles andere, was von mir kommt, ist einfach nichts wert. Oder? Und es ist schon, ich habe gar nicht aufgefallen, die Verse nicht aufgeschrieben, so, es passt perfekt. Oder? Wohlen habe ich wohl, aber Gute vollbringen kann ich nicht. Ich kann es nicht. Und ich denke, der Kreuz bescheisst sich selber an voran und die um mich herum noch. Und darum merke ich, es ist so wichtig, dass wir wissen, wer gut ist. Und das ist ausschließlich der Herr. Und das einzige Mal, wo gut zu uns rauskommt, ist, wenn wir wirklich nachher ihm dran sind von dem her. Und jetzt könnte man sich ja eine Frage stellen dem innen. Ja, der Herr, ja, wie ist denn der Herr? Der ist ja gut, ist er immer gut gewesen, wird er immer gut bleiben. Die Antwort kommt im gleichen Vers, im Vers 17 von Jakobus 1. Dort heisst es ja, alle guten und vollkommenen Gaben kommt vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und des Schattens. Und das ist der zweite wichtige Teil am Vers. Erstens mal, alles Gute kommt vom Herrn. Und zweitens ist, der Herr ist immer gleich. Der Herr wird sich nie verändern. Und darum ist das, dass er die einzige gute Macht ist, die war, wo ist und wird sein. Und alles andere können wir vergessen. Und dazu gibt es einfach auch ein paar Versen, wo ich einfach unterstreichend dazu geben, zu dem, dass der Herr sich nicht verändert. Da ist beispielsweise Malachi 3, Vers 6. Dort steht Folgendes. Ich, der Herr, wandle mich nicht. Ich verändere mich nicht. Ich bin froh, ist das so. Weil wir verändern es ja permanent. Und zum Glück können wir mit dem Herrn unterwegs sein zum Positiven. Wenn wir nicht mit dem Herrn unterwegs sind, ja, in den meisten Fällen nicht. In den meisten Fällen geht es in die falsche Richtung. Hebräer 1, Vers 12 heisst Folgendes. Sie werden vergehen, du aber bleibst, sie werden alle verwalten, wie ein Gewand und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand werden sie gewechselt werden, du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Aus dem Psalm 102, also aus einem Psalmvers, auch wieder im Neuen Testament zitiert von dem her. Hebräer 13, 8 steht Folgendes, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und dazu gibt es ein paar einfach. Gott ist immer der gleich. Und das ist absolut entscheidend für die Tatsache, wenn wir darauf hoffen, dass irgendetwas Gutes noch passieren kann. Weil er ist die einzige gute Kraft, das einzige gute Wesen, das existiert. Überhaupt. Und er macht extrem viel. Alles Gute, was passiert, hat irgendwo in ihm seinen Ursprung und nicht irgendjemand anderem. Das ist mir wichtig. Auch im Teufel sind Kopien, die gut aussehen, sind nicht gut. Die haben immer noch Hintergedanken. Und der ist definitiv nicht gut, also ist das Ganze hinfällig. Das heisst, wir haben nur eine gute Person, wo wir uns darauf verlassen können, darauf verlassen. Und der bleibt immer gleich. Und der ist auch der, der schlussendlich basierend auf diesen Versen, wo uns wirklich dazu führt, dass wir selber auch die Möglichkeit haben, mit ihm zusammen anderen Menschen gut zu tun. Und das ist schließlich die Idee. Das ist das, was der Herr will. Kommen wir einfach nie, gar nie auf die Idee, dass wir selber etwas Gutes aus uns hervorgebracht haben. Und das ist nicht so. Wir sind pseudolieb, sagen wir mal so, oder? Mit den Leuten um uns herum. Aber wirklich das Gute, dass den anderen Menschen wirklich gut tut, das kommt vom Herrn. Es ist vielleicht nicht immer so angenehm, was wir hören. Und gleich ist es gut. Schon wichtig. Oder? Und darum kann der Herr auch folgende Aussage machen. Und die Aussage, die ist eigentlich bei mir drin, seitdem ich den Mose angeschaut habe. Wo der Mose sagt, ja, wer soll ich denn sagen? Wer soll ich denn sagen, dass mich geschickt hat? Und der Herr sagt Folgendes. Der Herr sagt folgende Aussage. Und ich merke, das ist eben der Einzige, der die Aussage machen kann. Hier ist 2. Mose 3, 14. 13. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wer ist, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu ihm, Mose, ich werde sein, der ich sein werde, oder ich bin, der ich bin. Und ich möchte die Aussage, die lässt mich nicht mehr los. Das kannst du nicht sagen. Das kannst du nicht sagen. Das kann nur jemand sagen, der wirklich absolut unveränderlich ist. Das ist nur der Herr. Ich bin heute nicht mehr der gleiche wie morgen. Ich war gestern auch ganz ein anderer. Wenn ich sage, ich bin, wer ich bin, denke ich auch, hä? Wer ist denn der? Der ist ja immer ein bisschen anders. Das kann nur der Herr sagen. Und in dieser Aussage ist eine Beständigkeit, die nur absolut seinesgleichen sucht. Ich bin, wer ich bin. Punkt. Mehr musst du nicht sagen. Wenn du das sagst, dann hast du genug gesagt über mich. Und dann könnte man darüber philosophieren, und zwar wirklich philosophieren. Man kommt genau zum gleichen Schluss, das muss etwas abartig beständig sein. Sonst kannst du das nicht sagen. Und so schön der Herr ist, der Herr ist immer gleich. Der Herr wird sich nie verändern und der Herr ist gut. Als Einziger. Und ich denke, es ist so entscheidend für unser Leben, dass wir uns bewusst werden, wie die Rollen wirklich verteilt sind. Die sind absolut definiert von Grund auf. Der Herr ist gut und wir sind schlecht. Und wir sind nicht feig. Wir sind nicht feig ohne Herr. Mit dem Herr schon, ist richtig. Wir sind nicht feig ohne Herr, zwischen gut und böse richtig zu unterscheiden. Das können wir nicht. Wir haben immer das Gefühl, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Einzig mit dem Herr kommen wir zum richtigen Schluss, zum Thema gut und böse. Und dann werden wir merken, es ist dann gut, wenn es vom Herr kommt. Sonst ist es nicht gut. Für mich ist das schon noch so einschneidend, das richtige Bewusstsein dem innen zu haben, zu merken, okay, auf was für Grundlagen mache ich, was ich mache? Was sind meine Grundlagen? Sind es irgendwelche Theorien, die ich mir selber aufgestellt habe? Sind es irgendwelche Sachen, die ich selber zusammengeschnurpft habe und gefunden habe, aufgrund von meinen Erfahrungen? Mache ich es jetzt so, das ist sicher gut so. Das Interessante ist, meine Erfahrungen sind immer anders. Da ist nichts von, ich bin der, ich bin. Das ist jedes Mal ein bisschen anders. Das ist nicht ganz das Gleiche. Das ist mathematisch nicht vereinbar. Oder? Der hat keine gemeinsame Schnittmenge. Definitiv nicht. Oder? Also habe ich ein Problem. Irgendwo muss ich doch... Und das Einzige, was geht, ist, wenn ich, wenn man das Bild anschaut, in die Zahlen hineingehe, die der Herr definiert hat. Dann geht es gut, aber nur steht. Solange ich irgendwo da, in der, irgendwo, das ist das, was wir wenn ich mich unter den Herd stelle, ich habe letztes Mal den Tisch als Bild gebraucht, wenn ich nebendran bin, dann kommt die Versuchung und holt mir jetzt eine Pätze, darunter bin ich geschützt. Und genau gleich ist, wenn ich hier drinnen bin, unter dem Herd, seiner Regierung und seiner Führung, dann kann ich gut tun. Nebendran. Ha! Denkst du? Dann geht 5 Minuten, dann ist fertig gut da. Das ist die Reserve, die wir haben. Also muss ich. Sag so, die hat vielleicht mehr. Ja, 5 Minuten maximal. Und ich nehme mich, sobald ich mich vom Herrn entferne, kommt nur noch raus. Der Rest vom Wochen könnte ich mich selber denken. Und das durch mich, für mich ist das ganz, ganz wichtig. Und wird immer wichtiger im Ganzen. Egal wie die Umstände sind, ich merke, aus mir raus kommt jetzt schlicht und greifend nicht gut. So, wenn es gut geht, ist gut, wenn ich im Herrn bleibe, sonst kommt es nicht gut. Oder? Und finde es auch noch so speziell, wie der Jakobus dort schreibt, irret euch nicht, liebe Brüder. Oder? Er schreibt nicht einfach so ein bisschen, für mich ist das so noch so, wenn ich so etwas lese, so ein Wording lese, so eine Formulierung lese, dann merke ich, irret euch nicht. Das heisst, offensichtlich irren wir uns, normalerweise. Sonst würde ich es nicht sagen. Und sie hat dann alle gute und vollkommene Gaben. Kommt vom Herrn. Und nicht nur. Ich finde, das Wort alle ist dort drin. Nicht gute und vollkommene, sondern alle gute und vollkommene Gaben. Kommt vom Herrn. Und ihr merkt, wenn man so einen Vers, mal genau anschaut, kann er schon noch relativ offenbarend werden. Über uns selber auch. Wenn wir merken, okay, interessant. He? Was da drin steht, ist alles über den Herrn und ich bin sehr wahrscheinlich an einem ganz anderen Ort als Mensch. Und so ist es auch. Die Bibel tut es entsprechend ausführen. Die Bibel erklärt sich selber den Herrn, wenn man sich solche Formulierung kann wählen. Jetzt ist es so, ich denke, die Aussagen sind relativ konfrontierend gewesen, heute Morgen wieder einmal. Ich merke, dass das mir im Jakobusbrief gefällt. Der Jakobus nimmt kein Blatt vor sich. Es geht nirgends weiter mit dem nächsten Thema. Das nächste Mal wird nicht einfacher. Es wird das nächste Thema sein, wo einfach wieder es darum geht, okay, offensichtlich stehen wir auch dort verkehrt. Aber ich merke, es ist gut für uns. Bewusst das Wort gut da drin. Es ist gut für uns, wenn wir die richtige Perspektive zum Ganzen haben, schlussendlich. Weil der Herr, und das ist das Wichtige, der Herr meint es extrem gut mit uns. Und das ist das, was wir immer wieder sehen, wenn wir das Wort Gottes anschauen, wie er wirklich mit uns umgeht. Oder dazu, denke ich, kommt jetzt genau der Vers, der Psalm 103. Oder der Psalm 103 ist so ein Psalm für mich. Das Paradebeispiel, wie der Herr mit uns umgeht, von dem her. Oder? Ich glaube, ich lese da einfach mal ein bisschen und höre mal ein bisschen zu, was da steht über den Herrn. Dann könnt ihr, denke ich, das Schlechtsein von uns auch richtig nehmen. Und das ist wichtig, dass wir es richtig nehmen können. Es ist ja nicht, wenn wir nicht depressiv durch die Welt gehen wegen dem, oder? Und das ist nicht das Ziel vom Herrn. Und gleich merke ich, der Herr will einfach Klarheit schaffen. Er will Klarheit schaffen über das Rollenverständnis, über die Verteilung der Rollen, für die Aufgaben, damit wir entsprechend ihre Konsequenz in der unterwegs sein können, oder? Wieder der David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Passt, hä? Der dir alle Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer zornen, nicht immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihm fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn wer weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in einem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Winter rübergeht, ist sie nimmer da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Die Gnade über des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über den, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder. Bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie nachtun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele.
Der David hat gewusst, von was er redet.
Er hat gewusst, dass der Herr gut tut. Er hat gewusst, dass der Herr nicht so mit uns umgeht, wie wir es verdient haben. Aber er hat auch gewusst, das finde ich spannend, dass wir bei ihm müssen bleiben, wenn wir wollen, dass es gut kommt. Oder? Die Gnade aber des Herrn wert von Ewigkeit weg über denen, die ihn fürchten. Oder? Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt der Herr sich über die, die ihn fürchten. Oder? Das heisst, du musst nach dran bleiben. Vers 11, denn so hoch dem, über er ist, lässt er seine Gnade halt über denen, die ihn fürchten. Oder? Dreimal. Über denen, die ihn fürchten. Oder? Das heisst, über denen, die wirklich die Ehrfurcht Gottes vor Augen haben und sich in die Ehrfurcht auch hineinwollen begeben und sagen, okay, der Herr ist der und nicht ich. Oder? Und darum denke ich, der Psalm 103 fasst relativ gut zusammen, wie gut der Herr wirklich für uns ist und wie gut dass es für uns ist, wenn wir wissen, dass er gut ist und wir böse. Der Geist Gottes, der in uns ist, in unserem Geist, ist gut. Das ist wichtig. Das heisst, wir haben einen guten Geist in uns. Einfach unser Fleisch und unsere Seele haben noch ein bisschen sehr viel Befreiung nötig in dem ganzen Leben. Und das Fleisch wird sowieso nie schaffen übrigens. Darum sagt Paul so, ich werde mich lösen von diesem totverfallenen Leib. Der Leib ist totverfallen, Punkt. Heißt das, dass wir noch ruinieren? Nein! Das ist etwas anderes wichtig. Oder? Das so ein bisschen zu diesem Vers schlussendlich ausführen. Alles Gute kommt vom Herrn, was sich nie wird verändern. Amen.